Deutschlandfunk Kultur aus der jüdischen Welt.
Heute sprechen wir über jüdisches Leben in Österreich. Wie war der Blick auf Deutschland für eine junge Österreicherin und wie fühlen sich Leben und Arbeiten in Deutschland heute für sie an? Außerdem stellen wir das Zentrum für verfolgte Musik in Wien, Exilarte, vor. Herzlich willkommen, sagt Juna Grossmann. Sie hören Blue Butterfly Day von Walter Ahlen, gespielt von Daniel Wnukowski. Walter Ahlen wurde 1920 als Walter Abtowitzer in Wien geboren. Nach dem sogenannten Anschluss Österreichs an das Deutsche Reich gelang ihm die Flucht in die USA, wo der Komponist, Musikkritiker und Pädagoge inzwischen 102-jährig lebt. Mein heutiger Gast, Romina Wiegemann, wurde in Wien geboren und ist dort aufgewachsen. Sie studierte Politik und Geschichte des Nahen Ostens in Israel, bevor sie 2009 nach Berlin ging. Sie arbeitet heute als Leiterin der Bildungsprogramme im Kompetenzzentrum Prävention und Empowerment der Zentralwohlfahrtsstelle der Juden in Deutschland und ist seit kurzem auch Mitautorin der Strategie für die Implementierung antisemitismuskritischer Bildungsansätze im österreichischen Bildungssystem. Wie ihre jüdische Kindheit und Jugend in Österreich aussah und wie sie von dort auf Deutschland geblickt hat, das will ich heute mit ihr besprechen. Und auch, wie sie jetzt das Leben und Arbeiten in Deutschland empfindet. Hallo Frau Wiegemann, schön, dass Sie da sind.
Ja, vielen Dank, Juna Grossmann, für die nette Einladung.
Frau Wiegemann, Sie sind in Wien geboren und aufgewachsen. Ganz einfach gefragt, wie erlebten Sie denn Ihre Kindheit und Jugend in Wien in Österreich?
Ich bin auf österreichische Schulen gegangen, also Grundschule und Gymnasium, war eigentlich immer das einzige jüdische Kind in der Klasse. Im Nachhinein habe ich dann festgestellt, dass es in der Schule doch auch noch mehr Juden und Jüdinnen gab, vereinzelt. Es gab auch einen sehr unterschiedlichen Umgang mit der jüdischen Herkunft und Identität. Ich habe von zu Hause so ein bisschen mitbekommen, damit recht selbstbewusst umzugehen, damit es dann auch keine bösen Überraschungen gibt. Also es lieber gleich sozusagen festzustellen, damit alle Bescheid wissen sozusagen. Es ist vielleicht auch eine Art von umgekehrter Schutzmaßnahme, kann man vielleicht sagen.
Sie haben in Israel studiert, bevor Sie 2009 nach Berlin zogen, wo Sie seitdem ja leben. Wie haben Sie Berlin und Deutschland bei Ihrer Ankunft empfunden? War es so, wie Sie erwartet haben?
Das ist eine sehr interessante Frage. Jetzt bin ich ja mittlerweile schon 13 Jahre in Berlin. Ich kam ursprünglich aus Israel nach Berlin, nach meinem Studium. Und es war auch überhaupt nicht so geplant, dass ich für immer hier bleibe oder länger hier bleibe. Ich wollte mir das mal angucken. Das war auch damals ein großer Trend, sage ich mal. Oder ist es vielleicht sogar noch weiterhin, aus Israel nach Berlin zu ziehen. Ich bin dann einfach mit, dachte, die Sprache kannst du ja, zumindest halbwegs. Und schaue ich mir mal an. Und ich muss sagen, in meiner Jugend, und das war durchaus auch eine politische Jugend in Wien, habe ich durchaus immer nach Deutschland geblickt in Bezug auf den Umgang mit Geschichte des Nationalsozialismus, der Shoah. Ich bin auch selber in einem sehr starken Bewusstsein darüber aufgewachsen, dass die österreichische Beteiligung an den Verbrechen nicht von der Hand zu weisen ist. Dafür haben meine Eltern gesorgt, die auch als WissenschaftlerInnen eine Zeit lang zu Antisemitismus in Österreich geforscht haben. Und ich war der Ansicht, dass das Geschichtsnarrativ in Deutschland, nämlich sozusagen auch das politische Bekenntnis zur Täterschaft, aber in einem gewissen Zeitpunkt zumindest, dazu geführt hätte, dass es auch vielleicht weniger Antisemitismus gäbe. Also ich bin sozusagen da aufgesessen, muss ich jetzt im Nachhinein selbstkritisch auch zugeben, weil wir auch selber so beschäftigt waren sozusagen mit der Klärung der österreichischen Rolle, weil ich auch in der Schulzeit, und das war in den 1990er Jahren, nicht das Gefühl hatte, dass die Mittäterschaft Österreichs ausreichend auch gesamtgesellschaftlich, als das wahrgenommen wurde oder in dieser Hinsicht darüber gesprochen wurde. Es gab viel Abwehr, auch in der Schule, auch von Lehrkräften in Bezug auf dieses Thema. Und wir waren eben so konsumiert mit dieser Frage oder ich, dass ich irgendwie der Meinung war, in Deutschland liefe das besser oder anders, weil grundlegende Dinge einfach geklärt sind. Und es hat mich dann doch überrascht, relativ viel Antisemitismus sehr schnell auch wahrzunehmen, auf sehr unterschiedlichen Ebenen, im Privaten, am Arbeitsplatz. Und das war ja also sozusagen die Bandbreite der Andeutungen und besonders auch israelbezogene Formen, das hat mich schon ziemlich überrascht, muss ich sagen. Und vielleicht hat es mich auch deswegen so stark getroffen oder ich habe es so stark auch wahrgenommen, weil ich eben gerade aus Israel kam und sehr lange als Teil der Mehrheitsgesellschaft gelebt habe. Und ich muss wirklich auch im Nachhinein sagen, dass es wie eine Art Urlaub auch, dass ich das auch wie eine Art Urlaub empfunden habe und Stärkung eigentlich auch. Und ja, und umso, muss ich echt sagen, tiefer war dann auch der Fall dann, ja.
Seit 2015 gibt es das Kompetenzzentrum Prävention und Empowerment in der Trägerschaft der Zentralwohlfahrtsstelle der Juden in Deutschland. Das Kompetenzzentrum bietet Programme zum Umgang mit Antisemitismus und Diskriminierung in pädagogischen und sozialen Bereichen, Empowerment für die jüdische Gemeinschaft und Beratung bei antisemitischen Vorfällen. Im Kompetenzzentrum wird geforscht. Fach- und Führungskräfte aus Politik und Gesellschaft werden beraten. Ein sehr breites Spektrum. Sie selbst leiten dort die Bildungsprogramme. Und in einem Interview im Deutschlandradio sagten Sie 2018, dass jüdische Menschen nicht so einfach über Antisemitismus-Erfahrungen sprechen, dass sie erst lernen müssen, sich darüber auszutauschen. Was hat sich denn seitdem verändert? Hat sich was verändert?
Das ist interessant und genau, jetzt erinnere ich mich auch, worauf Sie Bezug nehmen. Ja, also man kann schon sagen, dass sich in den letzten Jahren der Diskurs etwas verändert hat. Also es hat unterschiedliche Gründe. Es gab viele zivilgesellschaftliche Anstrengungen, Antisemitismus auch sichtbarer zu machen. Es wurde zum Beispiel die Recherche- und Informationsstelle Antisemitismus gegründet. Es wurde die OFEC-Beratungsstelle gegründet, im Kompetenzzentrum übrigens. Es gab den ExpertInnenkreis des Deutschen Bundestags, wo auch unsere Leiterin vertreten war, des Kompetenzzentrums, wo es auch eine Studie gab, die erstmalig auch jüdische Perspektiven auf Antisemitismus sozusagen erforscht hat. Das hat dazu geführt, dass vielleicht auch mehr Juden, Jüdinnen in Deutschland sich auch getraut haben, eigene Erfahrungen zu teilen. Und ich würde sagen, dass das ein großes Stück vorangegangen ist. Noch immer wissen wir nicht alles. Noch immer gibt es große Sorge, sozusagen, sich damit zu sehr zu exponieren, diese Erfahrungen auch kundzutun, sie zu melden. Aber ich würde sagen, wir sind auf einem guten Weg mit Brüchen und Fortschritten, wie es jeder Diskurs sozusagen auch mit sich bringt, ja.
Wenn wir an die vergangene Woche und die Diskussion um die Documenta 15 und die deutlich sichtbaren antisemitischen Darstellungen denken, fällt es der nichtjüdischen Bevölkerung schwer, Äußerungen als antisemitisch zu erkennen und zu benennen. Teilen Sie diese Meinung?
Also ich würde sagen, so plakativ wie die Darstellungen auf der Documenta, also auf diesem Gemälde zu sehen sind, ich glaube, das ist sozusagen zumindest im Nachhinein schon sehr, sehr, sehr nachvollziehbar, dass es sich hier um antisemitische Darstellungen handelt. Meine Sorge ist diesbezüglich aber auch, dass Antisemitismus, der vielleicht nicht so plakativ und vehement daherkommt, wie zum Beispiel die ganze Frage des israelbezogenen Antisemitismus, der ja auch eine ganz große Rolle in diesem Zusammenhang spielt, dass wir sozusagen dann aber aufhören, uns damit auch zu beschäftigen, ne? Also ich glaube, es ist keine große Leistung, sich mit ganz klar eindeutig, nicht von der Hand zu weisenden Formen von Antisemitismus zu beschäftigen, weil sie uns quasi bildlich ins Gesicht springen. Ja? Dazu brauche ich keine große Sensibilisierung. Aber gleichzeitig können wir uns alle jetzt sehr gut daran aufhalten und die Weiterarbeit wird dadurch, glaube ich, auch nicht einfacher.
Sie sind, wie wir eingangs schon sagten, Mitautorin der Strategie für die Implementierung antisemitismuskritischer Bildungsstrategien im Bildungssystem Österreichs. Da scheint sich irgendwie so ein Kreis zu schließen. Ja. Und können Sie Ihre Erfahrungen aus Deutschland dort direkt einfließen lassen? Oder ähneln sich die Fragen oder sind es ganz andere Probleme, vor denen das Land steht?
Also im Vergleich zu Deutschland ging es sozusagen in den letzten Jahren etwas langsamer gefühlt voran, was den Umgang mit Antisemitismus und auch die gesamte Diskursentwicklung betrifft. Aber mittlerweile gibt es sehr, sehr große Schritte. Es gibt auch eine nationale Strategie für die Bekämpfung von Antisemitismus in Österreich. Und wir kümmern uns jetzt quasi als kleine Expertinnengruppe im engen Austausch auch mit Erinnern.at, die ganze sozusagen Gruppe koordinieren, darum, dass das österreichische Bildungssystem sich diesem Thema wirklich breitflächig annimmt. Und ich bin auch sehr, sehr froh, dass ich Teil dieser Entwicklung in Deutschland war und das jetzt sozusagen mitgestalten darf in Österreich, weil es natürlich auch für mich eine ganz große intrinsische persönliche Motivation gibt, wie Sie gerade gesagt haben, diesen Kreis eben zu schließen und gerade Antisemitismus in der Schule die Bedeutung beizumessen, die das Thema eben auch verdient, ja.
Sie und Ihre Kolleginnen und Kollegen im Kompetenzzentrum gehen ja jeden Tag mit Antisemitismus um. Wie schaffen Sie es denn, privat abzuschalten und nicht überall Antisemitismus zu sehen?
Also wahrscheinlich habe ich eine sehr scharfe Wahrnehmung mittlerweile in Bezug auf das Thema, das ist richtig. Ich habe aber auch wirklich das große Privileg, zu dem Thema arbeiten zu dürfen. Und wenn ich das Gefühl habe, dass das, was wir rüberbringen wollen, und wenn ich das Gefühl habe, dass verstanden wird, was vielleicht bislang nicht verstanden wurde, dann ist das ungeheuer motivierend. Also ich beziehe eben auch Stärkung aus den positiven Erfahrungen. Und das ist eigentlich vielleicht auch immer wieder so ein implizites Empowerment, was ich mit meiner Arbeit verbinden kann, ja?
Vielen Dank, Romina Wiegemann, Leiterin der Bildungsprogramme im Kompetenzzentrum Prävention und Empowerment der Zentralwohlfahrtsstelle der Juden in Deutschland. Durch das NS-Regime zum Verstummen gebrachte Musik jüdischer Komponisten und Komponistinnen wieder zum Klingen zu bringen, das ist eine der wesentlichen Aufgaben, die sich das Wiener Zentrum für verfolgte Musik, Exilarte, gestellt hat. Seit 2016 arbeitet ein kleines Team daran, Nachlässe von Künstlern aufzuarbeiten, Ausstellungen zu organisieren und Konzerte aufzuführen. Dank internationaler Kooperation mit Musikverlagen und Forschungseinrichtungen bringt Exilarte auch eine eigene CD-Reihe heraus. Ein Stück daraus haben wir zum Eingang gehört. Alexander Musik über Exilarte.
Das Gebäude gleich neben dem Wiener Konzerthaus beherbergte früher die Akademie für Musik und darstellende Kunst. Heute ist das Akademietheater der Hausherr. Über die Eingangstreppe gingen sie ein und aus. Komponisten und Sängerinnen, Librettisten, Musiker, viele davon jüdischen Ursprungs. Nebenan im Konzerthaus wurde ihre Musik aufgeführt. Erst gefeiert und geschätzt, wurden sie später ignoriert, ausgeschlossen und verjagt, mit dem Ziel, sie und ihre Kunst zum Schweigen zu bringen. Dieselbe Treppe führt seit 2016 zu Exilarte. Im ersten Stock finden sich Ausstellungsräume und Büros, einen Halbstock tiefer das Archiv. 25 Gesamt- und Teilnachlässe meist vergessener jüdischer Künstler und Künstlerinnen wurden in den letzten Jahren aufbereitet. Exilarte-Gründer und Direktor Professor Gerold Gruber.
Und auf diese Weise erfährt man Unglaubliches, also dass Materialien, die also niemand erwartet hat, in einer Garage liegen oder Materialien in irgendeinem Koffer am Dachboden verstaut sind, die Rechtsnachfolger meist nicht wissen, was sie mit diesen Sachen tun sollen. Die wollen natürlich auch eine Sicherheit haben, selbstverständlich, dass diese Werke, diese Materialien bestmöglich archiviert werden. Mein Kollege sagt immer, man muss nur draufschauen und die Tinte verschwindet.
Es war ein Glücksfall, dass die Rektorin der heutigen Universität für Musik und darstellende Kunst, Ulrike Süch, Exilarte 2016 genau dort Räumlichkeiten zur Verfügung stellte, wo es historisch Sinn hatte. Gerold Gruber.
Wir versuchen hier Überzeugungsarbeit zu machen, indem wir auch bewusst auf diese Wunde den Finger legen und sagen, ja, natürlich waren Österreicher selbstverständlich beteiligt, leider beteiligt, aber jetzt haben wir die Möglichkeit, diese Materialien und diese Personen wieder so an die Öffentlichkeit zu bringen, was ihnen ja verwehrt wurde. Ja.
Zum Beispiel Jan Kipura und Marta Eggert, der polnische Tenor und die ungarische Sopranistin. Zwei Gesangsstars der 1920er Jahre in Oper, Operette und Film gleichermaßen zu Hause. Nach einem Auftritt 1939 in Paris mussten sie erkennen, dass eine Rückkehr in ihre Wahlheimat Wien unmöglich war. In der Ausstellung sind sie zu hören mit dem Lied »Weine nicht« von Robert Stolz, das auch in dem Film »Zauber der Bohème« von 1937 erklingt. In den Hauptrollen Marta Eggert und Jan Kipura. Dr. Ulrike Anton Vizedirektorin von Exilarte, selbst renommierte Flötistin und Interpretin verfemter Musik, führt in den Hauptraum der Ausstellung Mein Lied für dich.
Also Sie haben hier die Kostümvitrine, wo Sie Originalkostüme, Rigoletto-Kostüme, die Jan Kipura an der Met getragen hat, oder eben auch Kostüme von der Martha Eggert, wo sie in der Lustigen Witwe gesungen hat. Da gab es ja über 2000 Aufführungen dann im Exil in Amerika.
Das Traumpaar Eggert und Kipura ist die große Ausnahme der ins Exil gezwungenen Künstler, sagt Ulrike Anton. Sie konnten ihre Karriere in der neuen Welt fortsetzen, denn Jan Kipura hatte bereits vor 1938 Kontakte zur Metropolitan Opera in New York. Die meisten anderen indes bekamen Arbeitsverbote, gerieten in Geldnot, wurden gar interniert, sagt Ulrike Anton.
Wenn ich da denke an Komponisten wie zum Beispiel Hans Gahl, der wirklich während der Weimarer Republik der Opernkomponist gewesen ist, der also pausenlos gespielt worden ist, hochgeschätzt war. 1938 war dann die Emigration, die gezwungene Emigration vorprogrammiert, und er ging dann nach Großbritannien. Und in Großbritannien war die Situation so, dass aufgrund der Kriegsentwicklung man große Angst hatte, dass mit den jüdischen Flüchtlingen auch sich hier Spione einschleichen könnten. Und man hat dann einfach wirklich alle ab 1940 interniert. Also da gab es also mehrere Internierungslager über ganz Großbritannien verteilt. Das bekannteste war dieses Lager auf der Isle of Man. Hans Gahl war aber davor noch in einem anderen Internierungslager in der Nähe von Liverpool und hat dort komponiert die sogenannte Haydn Suite für Flöte und zwei Violinen. Das mag jetzt sehr merkwürdig klingen, aber das waren die Instrumente, die er eben dort zur Verfügung hatte.
Die Exilländer Großbritannien und USA sind gut beforscht, weniger hingegen China. In der NS-Zeit war die Schiffspassage nach Shanghai der letzte Ausweg für bis zu 20.000 jüdische Flüchtlinge. In die japanisch besetzte Stadt konnte man ohne Visum einreisen. Exilarte kooperiert mit dem Musikkonservatorium in Peking und untersucht die Verbreitung der Zwölftonmusik in China. Wie sich zeigte, haben zwei Emigranten sie nach Shanghai gebracht. Der Berliner Komponist Wolfgang Frenkel und der Alban-Berg-Schüler Julius Schloss. Kooperationen wie diese, die wegen Corona zurzeit auf Eis liegt, sind für Exilarte von größter Bedeutung. Denn gesichert ist nur die Basisfinanzierung des Zentrums. Projekte wie die CD-Reihe und die Notenedition müssen über Drittmittel finanziert werden. Wenn einst verfilmte Musik zum Klingen gebracht werden soll, müssen Orchester wissen, wo die Noten dafür zu finden sind. Auch dies herauszufinden und aufzuarbeiten, dauerte Jahre. Was den Komponisten Hans Winterberg betrifft, ist das jetzt dank der Zusammenarbeit mit dem Musikverlag Busy & Hawks gelungen. Kürzlich erschien eine vom Deutschlandradio koproduzierte CD mit Winterbergs Klavierkonzert Nummer 1, die von Exilarte wissenschaftlich betreut wurde. Ulrike Anton.
Ein Komponist, der völlig in Vergessenheit geraten ist, Prager Jude, 1901 geboren, der sowohl bei Zemlinski in Prag studiert hat, als auch später bei Alois Haber. Das heißt, er hat wirklich aus beiden Welten, eben der tschechischen Musiktradition und der unter Anführungszeichen jetzt deutschsprachigen Musiktradition, sozusagen sich das Handwerk dort erlernt. Seine Musik ist deswegen für uns so spannend, weil er ist der Einzige, der Theresienstadt überlebt hat. Warum ist das gelungen? Hans Winterberg ist erst Anfang 1945 nach Theresienstadt deportiert worden. Da waren die sogenannten Osttransporte, wo Viktor Ullmann, Hans Krasser, Pavel Haas, Gideon Klein schon ermordet wurden. Die waren schon vorüber und Winterberg hat dann bis zur Befreiung von Theresienstadt dort überleben können. Und wir haben eigentlich durch seine Werke die einzigartige Gelegenheit, diese tschechische Musiktradition, diese Linie von Dvořák, Smetana, Janáček, weitergeführt wurde durch die junge Generation, die aber zum Großteil ermordet worden ist, die sehen wir und hören wir in den Werken von Hans Winterberg.
Die nächste Ausstellung bei Exilarte heißt Fritz Kreisler, Kosmopolit im Exil und ist ab 17. September zugänglich.
Unter der Adresse exilarte.org ist unter anderem die Ausstellung Mein Lied für dich über Martha Eggert und Yang Kipura online abrufbar. Shabbat Shalom und ein schönes Wochenende wünscht Ihnen Juna Grossmann.